Wenn er etwas mag, dann ist es winning. Und wenn er die Ukraine fallen lässt, dann gewinnt nur einer. Und das ist nicht derjenige, der sich morgens die Haare schön föhnt. Von daher glaube ich, das können wir soweit prophezeien.
Also wir regen uns über die Amerikaner auf, damit wir uns nicht über uns selber aufregen müssen.
Und uns nicht mit den Problemen, die wir vor der Haustüre haben, zu stark auseinandersetzen zu müssen, weil da müssten wir ja Verantwortung übernehmen und was ändern. Diese Waffenverliebtheit finden wir irritierend, dann die Gleichzeitigkeit eines Hypergesundheitsbewusstseins gepaart mit einer Affinität für tausende von verschiedenen Schönheitsbehandlungen versus Fastfood-Kultur. Ich glaube, die Liste ließe sich beliebig verlängern und wir bekommen ja eigentlich auch täglich Material geliefert, warum wir denken, die sind ein bisschen verrückt.
Die USA. Irgendwie kennt man sie und irgendwie versteht man sie doch nicht. Warum ticken die politisch so anders? Und wie kann es sein, dass Trump nochmal Präsident wurde? Trotz allem. Claudia Franziska Brühwiler, Amerikanistin und Staatsrechtlerin, und David Hesse, früher USA-Korrespondent, haben sich beim AHA-Festival im Januar 2025 getroffen und genau darüber gesprochen. Hier hört ihr die Audioversion ihres Talks über politische Sehnsüchte, amerikanische Brüche und die Frage, was davon vielleicht auch bei uns ankommen könnte. Viel Spaß mit der Audioversion dieses Talks.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und auch wir möchten Sie herzlich begrüßen heute Abend hier. Es ist schön, dass wir alle zusammen hier im Untergrund sitzen. Claudia, du hast mir verraten, der Titel, warum spinnen die Amis, dass der von dir ist, dass du den gesetzt hast und zwar schon einige Wochen vor dieser Vereidigung von Donald Trump, viele Wochen wahrscheinlich. Sag uns warum.
Weil das eigentlich die Frage ist, die mir am meisten gestellt wird. Also egal, wo man hingeht, wenn man irgendeinen Vortrag hält, egal was der Fokus des Themas ist, irgendjemand fragt, aber warum machen das Amis? Und warum machen sie jenes nicht? Warum wählt ihr den? Und eigentlich ist immer die Frage, die darunter mitschwingt, warum haben die eigentlich einen Dachschaden? Und weil meine Kinder im Moment auch so viel Asterix und Obelix lesen, hören, schauen, habe ich gedacht, dann nehmen wir doch die Frage auf.
Hervorragend. Aber Sie machen ja tatsächlich die Amerikanerinnen und Amerikaner, so sehr wie Sie lieben, immer wieder sehr seltsame Dinge, oder? Und vielleicht, also wir können ja Trump für einen Moment mal beiseite stellen und einfach mal so ein bisschen sammeln, oder? Warum haben die Europäer das Gefühl, dass die Amis spinnen? Was kommt uns da so in den Sinn? Oder Ihnen vielleicht?
12-spurige Autobahnen in Los Angeles, einer eigentlich demokratischen Stadt, gigantische Autos. In diesem Sommer waren wir in einem Ford Explorer unterwegs. Das ist eine Riesenkiste, die kriegt man in keinen Mikroparkplatz rein. Aber wir waren trotzdem im Mittleren Westen immer die Kleinsten auf der Straße. Das muss man auch noch schaffen. Auch im Mittleren Westen sah ich immer wieder Raffles für Waffen, also Verlosungen für Waffen. Im Pub, wo man einen trinkt, kann man dann auch noch beim Pubquiz eine Kanone mit heimnehmen. Je nachdem, wie viele Promille man dann hat, weiß ich nicht, probiert man sie dann vielleicht auch gerne aus. Also diese Waffenverliebtheit finden wir irritierend. Dann die Gleichzeitigkeit eines Hypergesundheitsbewusstseins gepaart mit einer Affinität für Tausende von verschiedenen Schönheitsbehandlungen versus Fastfood-Kultur. Ich glaube, die Liste ließe sich beliebig verlängern. Und wir bekommen ja eigentlich auch täglich Material geliefert, warum wir denken, die sind ein bisschen verrückt.
Ich würde vielleicht noch gern ergänzen, dass überall Speck drin sein muss. Das ist mir ganz besonders in Erinnerung. Zahnpasta mit Speckaroma, Kondome mit Speckaroma. Haaröl mit Speckaroma, es ist...
Aber the bacon is good, right?
Tastes ich mein, better with bacon.
Frühstück.
Absolut. Aber für die Amis umgekehrt ist es ja eigentlich ganz normal, das alles zu machen und umgekehrt sind eigentlich wir Europäer verrückt, korrekt?
Wir existieren eigentlich nicht. Also ich meine, das fängt damit an, uns gibt es nicht. Und wenn es uns gibt, dann sind wir so ein drolliges Open-Air- Museum ein bisschen, das man in 2 Tagen bereisen kann. Das ist zwar anstrengend, aber man schafft es von Amsterdam bis Rom. In 2 Tagen kann man auch noch einen Eiffelturm auf die Selfie-Kollektion mit reinnehmen. Und man schaut sich halt all these old things. You have all that old stuff. It's really great. Und man läuft so viel, man kann so viel zu Fuß gehen oder wie ein ehemaliger Dekan einer großen Uni mir mal gesagt hat in St. Gallen, normal people take the bus. So. Ja, und ich bin im Massachusetts Bus gefahren auf dem Land und muss sagen, dass einem das dann auffällt in der Schweiz, kann ich verstehen. Weil meine Busfahrt damals, um einen Führerschein zu holen im ländlichen Massachusetts, war doch eher speziell.
Aber wenn man dann unterwegs ist, so als Amerikaner, als Amerikanerin in diesem Museum Europa, dann sieht man schon viele Dinge, wo man denkt, das ist verrückt, oder? Also mir wurde immer wieder gesagt, dass alle nackt sind in der Sauna. Das ist sehr, sehr, sehr störend.
Männer in Speedos überall, ja. Und niemand findet das anstößig.
Fehlende Geländer überall, kein Health and Safety, oder?
Das mit dem Rollstuhl kommt man nirgends rein und ja. Niemand klagt.
Und natürlich kein Smalltalk, oder? Diese Reserviertheit gegenüber Fremden den meisten.
Das macht einen ja auch als Europäer fertig, wenn man ein bisschen in den USA war und dann kommt man heim und will an der Mikrokasse ein Gespräch führen und niemand will mit einem reden. Das ist sehr erschütternd. Und was mir auch als erstes aufgefallen ist, und das fällt auch vielen Amerikanern auf, alle rauchen gefühlt und an Unis noch mehr. Mhm. Und an Unis raucht in den USA niemand.
Jetzt kann man ja sagen, wenn man vom anderen behauptet, er spinnt oder sie spinnt, dass man dann sagt, ja, ich verstehe nicht, was er macht oder was er tut, aber ich würde das eigentlich gern verstehen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass ich verstehen können sollte, was er da tut, oder? Sagt das auch was aus, dass wir uns eigentlich doch immer noch sehr nah sind und es jetzt einfach einen Skandal finden, dass da so viele Unterschiede sind?
Na, ich glaube, beim Verhältnis zu Amerika hat das schon fast so was Psychohygienisches, dass wir das alles so schrecklich finden, was dort abgeht, oder die Hände verwerfen. Weil wir tun das auffällig wenig über unsere europäischen Nachbarn, die wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, noch weniger kennen und verstehen. Ich sage immer, je mehr Deutsche ich kenne und je mehr ich mich mit Deutschland und den Unterschieden zu Deutschland befasse, desto weniger verstehe ich das Land und desto weniger könnte ich mir vorstellen, dort zu leben. Weil nur schon der Zugang zur Bürokratie, also ein Beispiel von einem Freund, der jetzt in Göttingen lehrt, der hat mir erzählt, wie er, weil ein Besuch von Boris Pistorius ein Hochrisikoding ist, er als Dozent für politische Philosophie ein Sicherheitskonzept schreiben musste, weil die eigentlich dafür Zuständigen das richtige Formular nicht finden konnten. Und man so viele Formulargeschichten aus Deutschland hört, wo ich dann sage, die verstehen wir eigentlich noch viel weniger, aber wir verwerfen die Hände nicht. Oder ich habe in Frankreich studiert, Frankreich ist wesentlich verrückter als Amerika. Vor allem die französische Bürokratie und die französische Geschäftsuntüchtigkeit im Alltag, was man eben in Amerika beispielsweise überhaupt nicht erlebt. Jeder ist geschäftstüchtig, jeder Barkeeper hat nebenher noch ein Business und möchte einem dann gleich was aus seinem Business auch noch mitgeben, wenn man einen Drink bestellt hat. Also wir verstehen unsere Nachbarn auch eigentlich nicht, aber es würde wahrscheinlich mehr wehtun, sich mit diesen Differenzen, die man nicht versteht, auseinanderzusetzen und auch mit den politischen Problemen, die in unseren Nachbarländern herrschen und auch den wirtschaftlichen. Das ist viel näher und das geht sehr viel schneller ans schweizerisch Eingemachte. Und wir haben ja so eine Tendenz, die Dinge, die wirklich wehtun, politisch, wirtschaftlich, sehr erfolgreich für uns herzuschieben. Stichwort Pensionsreformen oder Anpassung an den Klimawandel. Wir schieben das sehr gerne alles vor uns her. Und daher ist es psychohygienisch einfacher, sich über die Amerikaner zu echauffieren und sich auch zu verneinen, dass man selber halt auch sehr komisch ist in vielen Dingen. Aber culture is how we do things. Und irgendwie funktioniert es am Ende des Tages halt doch.
Also wir regen uns über die Amerikaner auf, damit wir uns nicht über uns selber aufregen müssen.
Und uns nicht mit den Problemen, die wir vor der Haustüre haben, zu stark auseinandersetzen zu müssen, weil da müssten wir ja Verantwortung übernehmen und was ändern. Und wenn wir uns über die Amerikaner aufregen und so tun, wie wenn uns diese Wahlen und auch die amerikanische Politik so nahe gehen muss, wie wenn wir selber involviert sind, kann man dann wunderbar aufschieben, dass man sich eigentlich viel mehr aufregen müsste, dass eine Bundesratspartei keinen Kandidaten findet. Ich meine, wo gibt's sowas? Oder dass unser
Jetzt haben Sie einen, oder?
Haben Sie einen? Vielleicht, ja, wer weiß. Oder unser Nachbarland sollte auch mal eine Regierung eine neue stellen. Tut sich da auch herrlich schwer. Das andere Nachbarland hat Angst vor dem eigenen Wahltermin, vor dem, was da rauskommt, und sich damit auseinanderzusetzen, das ist viel schmerzhafter. Und stattdessen verfolgt man die amerikanischen Wahlen, wie wenn es das Spiel einer Lieblingsmannschaft in weiß ich welchem Sport wäre.
Oder eben deine Fernsehserie auf Netflix.
Sowas ja. Auch, ja. Das hat so ein bisschen diesen Suchtfaktor. Bei manchen, nicht bei allen, Gott sei Dank, aber bei manchen. Und auch so dieses überemotionalisierte Commitment, das ich manchmal dann auch schon fast verstörend fand vor den Wahlen, dass Leute wirklich sich hineinsteigerten und meinten, und sie wird jetzt gewählt. Und man sagen konnte, die Zahlen sehen nicht gut aus, aber ja. Und dann, aber ich kann mich so gut damit beschäftigen und ich weiß es und so. Und man sich fast nicht mehr traute zu sagen, die Chancen sind nicht so verdammt gut. Aber da mehr Commitment dahinter war, als wenn bei uns abgestimmt wird.
Das ist ein spannender Punkt auch, inwieweit das dieses ständige Verfolgen von Amerika und Amerikas Politik auch ablenkt so von den eigenen Dingen, die wichtig wären.
Da wäre die Netflix-Parallele sehr passend, ja.
Und ich kenne wirklich auch Leute, die gesagt haben, ich muss diese Breaking News der New York Times jetzt abstellen, weil sonst lenkt es mich ab von meinem richtigen Leben, oder? Wenn ich die ganze Zeit alle 2 Stunden sehen muss, was Trump wieder gemacht hat und wen er wieder nominiert hat, oder? Und dass man
das geht eigentlich Journalisten ein Stück weit auch so. Saturday Night Live hat sich ja genau über diese Dynamik lustig gemacht, dass bei jedem Tweet oder jetzt bei jedem Truth Social Posting von Donald Trump alle Newsräume in Aufregung versetzt werden. Und man eigentlich den Blick fürs Wesentliche dann völlig verliert, weil es dann um jedes Wort, jede Geste, jedes Hüstelchen aus dem Weißen Haus nur noch geht.
Gut, aber dann passiert doch im Weißen Haus auch immer wieder etwas, was dann relevant ist für die weitere Welt, oder? Und das muss ja nicht immer der Finger am Atomwaffenauslöseknopf sein, aber viele Entscheide, die in den USA gefällt werden, sind von großer Tragweite, auch für Europa. Und erklärt das nicht zu einem gewissen Grad auch, weshalb es wichtig ist, dass man da dran bleibt?
Es ist schon ein Teil der Erklärung, aber es erklärt nicht den hohen Emotionalisierungsgrad. Zumal, wenn man es ein bisschen nüchtern betrachtet, man klar sieht, viele der Entscheide, über die man sich jetzt im Dauerlauf aufregt, haben wenig Auswirkungen auf Europa. Und wenn man noch mal nüchterner schaut und sieht, wie die erste Regierungsphase gelaufen ist und was jetzt sich für Europa abzeichnet in der zweiten, muss man sagen, durch die Nase ein, durch den Mund aus und jetzt mal abwarten und sich eine Strategie zurechtlegen. Und mit dieser ganzen Haltung, die im Moment viele einnehmen, die das Geschehen beobachten, respektive sich ständig auch aufregen, hat oft etwas Opferhaftes. Also, dass man das Gefühl hat, man ist völlig ausgeliefert. Und dummerweise werden auch gerade von Regierungen in Europa, wird diese Haltung auch gespiegelt, wo man sagen muss, euer verdammter Job wäre es eben nicht, diese Haltung einzunehmen, sondern euch zu überlegen, what's Plan A, B und C. Und stattdessen ist man da so gemeinsam in dieser Anspannung, Daueranspannung und dann Hysterie. Von daher, ja, natürlich hat es Auswirkungen, aber nicht alles davon hat Auswirkungen. Und gerade in gewissen Politikbereichen kann man auch klar sagen, das mag nun in den USA geschehen, aber bei uns zählt beispielsweise immer noch das humanitäre Völkerrecht. Entsprechend werden wir uns sicher nicht auf Diskussionen bezüglich den Umgang mit Flüchtlingen beispielsweise einlassen.
Eine Furcht, die vielleicht in Europa umgeht, ist, dass halt eben auch gewisse politische Kräfte inspiriert werden durch das, was jetzt in Amerika geschieht. Aber dazu kommen wir dann vielleicht noch. Gehen wir noch einmal zum Verrücktsein, zum Spinnen, zum Spinnertsein. Und jetzt reden wir mal über Trump. Der wurde ja jetzt vereidigt diese Woche und sie haben ihn wieder gewählt, obwohl er sich selber bereichert, obwohl er abschätzige Dinge über Frauen sagt. An dieser Antrittsrede Vereidigungsrede, da hat er wieder sehr zum Besten gegeben, warum man oder warum viele Leute ihn auch ein wenig verrückt nennen, oder dass er sagt, Gott hat mich auserwählt, hier dafür zu sorgen, dass weniger Einwanderer ins Land kommen. Ich werde Berge und Buchten neu benennen, eigenhändig. Ich werde unser Staatsgebiet ausweiten. Und aber das, vielleicht wusste man das ja schon, oder? Man wusste schon, dass Trump so tickt. Was verblüffend war oder viele mich auch noch mal so ein bisschen verblüfft hat, ist, wie alle dann aufgestanden sind und geklatscht hatten. Diese Standing Ovations für all diese Verrücktheiten. Also sehen wir hier so ein bisschen den... Ich meine, das war ja doch eine ziemliche Elite, die da auch versammelt war, dazugehört hat. Nicht nur die handverlesenen Freunde, oder? Und
man muss immer schauen, wer steht denn auf?
Es waren viele.
Schon. Aber wer ist im Raum? Was sind deren Anreize? Und wann wurde aufgestanden? Der abgetretene Präsident und seine Vizepräsidentin sind exakt einmal aufgestanden. Nämlich als es um die Befreiung der Geiseln, der israelischen Geiseln aus Gaza ging. Das ist das einzige Mal, dem sie aufgestanden sind. Der Rest der Zeit sind sie eisern gesessen und haben versucht, ein Pokerface zu machen, weil sie auch ständig angegriffen wurden. Und bei den übrigen handelte sich halt teilweise wirklich vor allem auch um den inneren Kreis und um jene, die seine Agenda insgesamt, so wie er sie präsentiert hat, unterschreiben. Und von daher, das Verrückte ist, dass viele verrückt fanden, was er sagte, weil es war in dem Sinne nichts neu. Vieles, was gesagt wurde, war eigentlich ein direktes Echo, respektive eine Verstärkung dessen, was er in seiner ersten Inaugurationsrede gesagt hat. Damals meinte er, this American carnage stops right here, right now. Also das Gemetzel höre jetzt auf. Jetzt hört halt der Decline auf, der Niedergang, der eigentlich gar nicht stattfindet. Aber wenn man ihn stattfinden lässt, dann kann man nachher sagen, dass man ihn gestoppt hat. Und dann hat er Sachen noch rein gesprenkelt, die er während seiner ganzen Kampagne aufgebracht hat. Also ich fand vor allem, persönlich fand ich vor allem nicht verrückt, aber überraschend, dass er halt nicht gezeigt hat, ich kann auch Staatsmann, wenn es sein muss. Er hat das vielleicht so 2 Minuten in der Rede, hat er den Staatsmann gezeigt und der Rest der Rede war wie auf dem Campaign Trail. Und die Sachen, die du aufgelistet hast, die man für verrückt befinden kann, sind eben im amerikanischen Kontext gar nicht so verrückt. Also zu sagen, ich wurde von Gott gerettet, um Amerika großartig zu machen, das finden wir in unserem wahnsinnig aufgeklärten Europa und so weiter, finden wir das natürlich schon verrückt. Aber Amerika ist ein religiöses Land, ist ein christliches Land, ein nach wie vor tief christliches Land. Natürlich nicht dort, wo man ihn auch verachtet und wo man sich auch wundert in Amerika, dass er gewählt wurde. Aber dort, wo man ihn gewählt hat, haben wir mit den Evangelikalen die im Moment immer noch am stärksten wachsende christliche Gemeinschaft und die empfinden das tatsächlich so. Das war ein Zeichen Gottes, dass er nicht einmal, sondern 2-mal gerettet wurde von einem Attentat. Und ob er das nun auch so sieht, das weiß ich nicht, aber er ist keineswegs verrückt, wenn er es sagt, weil er gibt damit ein Zeichen an seine Wähler, die das eben als so empfinden. Und die territorialen Gelüste, sagen wir mal so, sind typisch Trump. Also, dass er vor allem signalisiert, ich werde nicht tolerieren, dass in strategisch wichtigen Regionen China oder andere Bittsteller da schneller vorankommen, sondern da wird mal eine Maximalposition deklariert. Dann schreien alle auf. Das funktioniert immer noch vorzüglich. Wir schreien und rennen im Dreieck und überhaupt. Und dann wird verhandelt und man schaut. Und dann wird es wohl darum gehen, dass China keine Häfen in der Nähe des Panama-Kanals haben darf, beispielsweise. Oder dass kein anderes Militär als das amerikanische in Grönland stationiert sein darf. Wobei Grönland ist ja noch die am wenigsten verrückte Kiste, weil die Grönländer haben ja Dänemark auch satt, können sich aber die Unabhängigkeit nicht leisten. Kanadisches Militär ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlagkräftig wie amerikanisches. Von daher, da könnte der Deal dann doch kommen.
Aber wenn ich für einen Moment dagegen halten darf, es gab ja auch Wählerinnen und Wähler, viele Trump-Wählerinnen und Wähler, die weder mit den Evangelikalen etwas am Hut haben und die ebenfalls erbleichen, wenn sie hören von Expansion des Staatsgebietes. Das passt für sie überhaupt nicht. Also ein anekdotisches Beispiel: Ich habe mit einem Mann gesprochen, der ist 60 Jahre alt, hat 3 Töchter, ist Unternehmensberater, hat einen Uni-Abschluss von Stanford, ist ein Independent, sagt er, irgendwo an der Ostküste, und er hat Trump gewählt. Und dann habe ich gesagt, wie kannst du denn nur schon als Vater von 3 Töchtern irgendwie jetzt diesen, oder, diesen Grabscher, diesen Grüssel da irgendwie wählen?
Bill Clinton wurde auch gewählt. Als Frau kann ich eh sagen, die meisten Männer haben sowas in sich. Von daher ist man da ohnehin eher auch verzeiht. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Aber ich würde behaupten, alle Frauen in diesem Raum haben mit dem Erfahrung gemacht. Und von daher wird dann auch schnell abstrahiert. Das sagen ja auch viele Frauen, die ihn gewählt haben. Dieses Sexism-Zeug, dieses Chauvinistische und so weiter. Ja, klar, finde ich nicht gut. Ich kann nicht unterstützen, wie er sich über Frauen äußert und so weiter. Aber am Ende des Tages ist das weniger wichtig als beispielsweise die Rechnung beim Supermarkt.
Aber ist es wirklich weniger wichtig? Also ich meine, was passiert jetzt auch in puncto Frauenrechte in den USA? Wir lesen so vom Erstarken dieser Manosphere oder diesen Incels. Ist das alles eine kleine Nische oder erstarken wirklich die Männer, die finden, die Frauen gehören zurück an den Herd und sollen schön aussehen, so wie die Frauen von Trump?
Nö, ich glaube nicht. Also erstens hat er sehr viele starke Frauen, die er in seinen inneren Kreis nimmt. Alle Frauen, die für ihn gearbeitet haben, wenn sie nicht ein Buch geschrieben haben, in dem sie alles Mögliche erzählt haben, haben eigentlich nur gut berichtet über die Art der Zusammenarbeit. Ich meine, Nikki Haley wurde dann seine Gegnerin, aber hatte über ihn als Chef in dem Sinne nichts Negatives zu sagen. Man muss auch sagen, die amerikanische Gesellschaft ist weit weniger patriarchalisch als die schweizerische oder gewisse Umliegerländer, in der auch schon Präsidenten in sehr merkwürdige Skandale verwickelt wurden. Frankreich oder gewisse Partys, die im Süden gefeiert wurden. Von daher natürlich, ich bin auch kein Fan von ihm als Person und von seinem Record als, sagen wir, Mann, der zulangt. Aber was man eben sehen muss bezüglich dem rechten Rückschritt, der nun beschworen wird. Ja, er hat jetzt DEI-Maßnahmen, also Diversity, Equity, Inclusion-Maßnahmen zurückgeschraubt, respektive zurückgenommen auf Bundesebene. Aber das bedeutet keinen Freipass für Diskriminierung in der Arbeitswelt, weil da greifen dann andere Gesetze und da zerschellen dann schnell Macho-Träume von wegen, man kann jeder Frau sagen, mach mir noch einen Kaffee. Das ist dann schnell vorbei, auch bezüglich der Diskriminierung bei Anstellungen von Minderheitsangehörigen. Dergleichen wird schnell vor Gericht landen. Und da sind die Amerikaner wesentlich besser, solche Ansprüche dann auch durchsetzen zu wollen. Das ist nicht wie bei uns, wo wenn einem etwas geschieht, man halt dann doch nicht sich wehrt. Amerikaner wissen sich zu wehren. Und das werden wir jetzt auch im Dauerlauf erleben, also dass auf allen Fronten entweder Staaten oder Individuen klagen werden, nicht nur in diesem Bereich.
Dass die Staaten jetzt sich auch wehren gegen Gesetzgebungsvorhaben oder gegen die Erlasse des Präsidenten, das hat schon angefangen. Auf individueller Ebene kann man sagen, braucht es schon auch Mittel und Geld, um sich zu wehren, oder? Und viele gerade.
Es gibt Sammelklagen. Das ist etwas, das unser Rechtssystem nicht will. Es wäre allerdings wunderbar, wenn man das hätte.
Aber bei sexuellen Übergriffen sind Sammelklagen dann nicht das erste.
Ja, aber gegen Diskriminierung von bestimmten Gruppen, wenn jetzt zum Beispiel Target hat zum Beispiel jetzt angekündigt, dass man die AI zurücknehmen würde, wenn jetzt mehrere Stellensuchende einer bestimmten Minderheit feststellen würde, Target hat sie alle abgelehnt, dass da vielleicht etwas Systemisches dahinter steht, dann kann man sich zusammentun. Das könnte man in der Schweiz nicht.
Okay, aber ich entnehme jetzt deinen Äußerungen, dass obwohl jetzt ein Präsident im Amt ist, der Rechtsprobleme schon mehrfach gehabt hat wegen seinem Umgang mit Frauen, der irgendwie sagt, man kann ihn in den Schritt fassen, kein Problem, der Leute nominiert, die das auch tun, der Leute um sich schart, die von einer Rückkehr der Maskulinität sprechen, die notwendig sei, dass jetzt wieder richtige Männer hier...
Das sagen eben gar nicht alle von denen. Also man schert sie immer alle über einen Kamm. Also ich will auch gar nicht... Mir ist es überhaupt kein Anliegen, diesen Mann zu verteidigen. Ich möchte nur immer, dass man differenziert zwischen dem, was man so verallgemeinert und eben über einen Kamm schert, und dem, was tatsächlich ist. Und das Wichtigste ist vor allem, ein Präsident ist nicht allmächtig. Auch ein Präsident Donald Trump, der die Grenzen des Amts ausloten wird, das ist etwas vom Wenigen, das man klar schon sieht. Er versucht, die Grenzen seiner Macht auszuloten. Aber das heißt nicht, dass alles so kommt, weil die Vetospieler zu viele und zu mächtig und auch zu eigensinnig sind. Und das andere ist, auch sein Kabinett ist nicht ganz so gruselig, wie gewisse Medien es gerne darstellen. Es ist natürlich klar, wenn man aus einer bestimmten ideologischen Warte schreibt oder kommentiert, dann ist das alles gruselig, weil es ist rechts, es ist republikanisch, es ist konservativ, und dann wird man auch jemanden wie einen Senator Rubio gruselig finden, der einen sehr harten Kurs gegen China fahren will, der Kuba als des Teufels anschaut, weil er da auch seine Wurzeln hat. All das ist schon klar, dass man das dann völlig ablehnen muss, aber wenn man es differenziert anschaut, dann muss man sagen, da gibt es auch sehr viel traditionalistische Republikaner, die durchaus nicht von einer Rückkehr in die 50er Jahre träumen, weil sie eigentlich Amerika ohnehin immer in einer Vorwärtsbewegung sehen wollen. Und das zu differenzieren, weil das auch ein bisschen das Hysteriepotenzial runternimmt, ganz ehrlich gesagt, das ist mir jeweils wichtig. Es geht nicht darum zu verharmlosen, was passiert.
Ja, und was du uns hier, glaube ich, jetzt mitgibst, ist, dass die Institutionen stark genug sind, das auszuhalten, oder? Wenn du sagst, man wird sich wehren, man wird seine Rechte geltend machen, du glaubst, das hält.
Es hält viel besser, als ihm nachgesagt wird. Also eine Washington Post oder eine New York Times sagen zwar immer, wie schrecklich bestellt es um die Institutionen ist und wie wenig Respekt sie haben und so weiter, aber gleichzeitig sieht man, dass sie eben durchaus wehrhaft sind und dass gewisse Eigenheiten, die das US-Politsystem manchmal eben schrecklich langsam und schrecklich widerspenstig machen, dann in einer solchen Situation auch zum Vorteil kommen. Was meine ich damit? Das eine ist, dass all diese gewählten Abgeordneten in letzter Konsequenz vor allem jemandem verpflichtet sind, und das ist nicht der Präsident, sondern die Person, die ihnen im Spiegel entgegenschaut. Und die möchte gerne wiedergewählt werden. Und zwar nämlich sehr, sehr oft. Die hocken nämlich sehr viel länger in Washington, als unsere geschätzten Abgeordneten, Parlamentarierinnen es in Bern tun. Und die schauen sich an, was der Präsident treibt, fahren jede Woche heim in ihre Constituency, sitzen in ihrem Büro. Und im Gegensatz zu hier, wo ich nicht weiß, wo meine Nationalräte und Ständeräte ihr Büro haben, ob sie überhaupt eins haben, kommen die Leute dann auch und schreiben ihnen und nerven die Staff und so und fragen, warum hast du da dafür gestimmt und so weiter. Und entsprechend lassen die sich nicht völlig von der Agenda des Präsidenten diktieren. Das hat Trump erlebt, als er Obamacare zur Geschichte machen wollte, weil man in Kentucky dann sagte, meine Wähler mögen das eigentlich, die haben endlich eine Krankenversicherung. Ja klar haben wir gesagt, dass Obama ein Sozialist und so weiter ist, aber ein bisschen Sozialismus schadet ja nicht, und dann bleiben wir dabei. Und das Gleiche ist mit dem Supreme Court, der ebenfalls signalisieren will, wir sind eine eigenständige Institution und wehe, wer sich unserem Machtwort nicht beugt. Das Gleiche gilt für die abgetretene Präsidentschaft Biden, die ja tatsächlich mit der Idee gespielt hat, zu ignorieren, wie der Supreme Court entschieden hat, beispielsweise bei der Frage des Schuldenerlasses für Studiengebühren, als das auch bei Donald Trump der Fall sein wird. Das ist natürlich alles mühsam, das schleppt und so weiter, aber genau das ist dann eben auch die Versicherung, so wie auch das föderalistische System mit all diesen Staaten, die bereits klagen, bezüglich des Bürgerrechts beispielsweise. Und das ist erst der Anfang einer großen Klagewelle, die da kommt.
Okay, also alles vielleicht ein bisschen halb so wild oder ein bisschen zu hysterisch aufgekocht hier in Europa. Es gibt aber auch...
Nicht nur in Europa. Also wenn man die New York Times aufschlägt, dann hat man auch das Gefühl, Amerika ist am Ende und es müssen alle auswandern. Interessanterweise wandert dann aber auch niemand von denen aus, die sagen, dass es so schrecklich ist. Die bleiben auch da. Ich meine, man ist auch ein bisschen Opfer der Art und Weise, wie heute mit Medien Geld verdient wird. Ich lese gerade die Biografie eines Schweizer Journalisten, der schildert, wie im Blick-Newsraum sich der Chefredakteur nervt, dass Trump gerade nicht getwittert hat, weil das dann halt Klicks generiert. Und entsprechend ist es, verdient niemand Geld damit, wenn alle entspannt sind. Es gibt auch keinen Anlass, völlig entspannt zu sein, das will ich auch nicht sagen. Aber wenn man sagt, es ist schlimm, es ist kein Mann im Präsidentenamt, der präsidial ist, das ist er schlicht nicht. Es ist kein Mann im Präsidentenamt, der Respekt vor Institutionen und Verfassungsgrenzen hat. Das ist er nicht. Aber es werden ihm Grenzen aufgezeigt. Und er kann die Agenda, so wie er sie vorhat, nicht durchsetzen. Auch die ganzen Maßnahmen gegen Migranten, die er skizziert hat, das kann sich Amerika schlicht gar nicht leisten.
Mhm. Gut. Ich persönlich glaube, dass ein bisschen Aufgeregtheit so angesichts von Brutalität, die auch so in diesem Zeitgeist mitschwingt, oder Brutalität gegen Einwanderer, Brutalität gegen Frauen, die ist vielleicht doch nicht nur falsch oder angebracht. Manchmal kann etwas daraus werden, aus dieser Aufgeregtheit.
Ich glaube, das Problem im Moment ist die Daueraufgeregtheit. Also sie ist völlig unselektiv und sie zielt dann auch auf Dinge, von denen man sagen muss, ja. Kann man sich so herbeischreiben oder so herbeidichten, aber es wäre klüger, man würde differenzieren, wo man sich wirklich aufregen muss. Mhm. Also beispielsweise der Angriff auf das Geburtsrecht, also dass man mit der Geburt auf amerikanischem Boden Amerikaner ist, dass er das wagt, darüber sollte man sich extremst aufregen als Amerikaner. Mhm. Als Europäer muss man das... ich finde nicht, Aufregung ist vielleicht das falsche Wort, aber muss man das kritisch anschauen. Als Amerikaner wäre ich wütend, egal welcher ideologischen Zuordnung man ist, weil es geht dann um die Grundfesten, um das Grundverständnis dessen, was ein Amerikaner, eine Amerikanerin ist. Und es ist zudem ein Recht, das aus dem Ende des Bürgerkriegs kommt. Mhm. Das hat daher eine besondere Symbolkraft. Es geht mit der Emanzipation der Sklaven letztlich auch einher. Es war nicht die Abschaffung, das war der Zusatzartikel davor, aber dass sie als vollwertige Bürger in die Verfassungsordnung aufgenommen wurden und dass man an so etwas rüttelt, das würde mich wütend machen und darüber würde ich mich aufregen und nicht darüber, dass jetzt Musk rumhampelt an einer Wahlveranstaltung. Darüber sich zu echauffieren, das ist dann die falsche Aufregung, finde ich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man sich ständig über alles aufregt und aus allem eine riesige Kiste macht, bis man eigentlich nur noch vor einem eine Harassenwand oder was auch immer, ein blödes Bild. Aber dann steht man vor dem und dann schubst jemand irgendwo an einer Kante und sagt, das haben doch die Demokraten auch gemacht. Und dann ist man plötzlich in dieser Vergleicherei und dann widmet man die Aufmerksamkeit nicht mehr dem, was eigentlich wirklich schlimm ist.
Etwas, was viele Amerikanerinnen und Amerikaner wütend machen könnte, ist auch so die Korruption oder die Selbstbereicherung, die doch stattzufinden scheint, dass auch direkte Familienmitglieder einfach Nutznießer sind von dieser Prominenz des Präsidenten, dass Staatsgäste im eigenen Hotel untergebracht werden, der Meme-Coin, der jetzt verkauft wird. Warum regt das nicht mehr Leute auf, dass der Präsident sich bereichert?
Ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren. Das eine ist, jene, die Trump die ihn bewundern, finden das einfach cool. Der macht Kohle. Der weiß, wie das Geschäft läuft. Wir haben ja auch schon diese Turnschuhe, die er lanciert hat in der Kampagne, diese goldene Turnschuhe. Das fanden die Leute toll. Der hat Ideen, der he knows how to hustle. Und dieses Hustling, das ist uns nicht so vertraut, dass man eben, jeder hat irgendwie 5 Side-Gigs und so. Und nicht nur, weil man es braucht, das ist ein Teil der Rechnung, sondern weil man the next big thing sucht, egal welcher Gesellschaftsschicht man angehört. Man hat so diesen unternehmerischen Spirit, der ist sehr weit verbreitet und ist nicht einfach, bei uns hat das eher so was Elitär angestrichenes, das macht man bei uns an der HSG zum Beispiel haben die Leute dann ihren Sidekick. Aber das ist in Amerika ist jeder irgendwie sucht nach einer Idee. Und dann finden sie das eben cool und finden es berechtigt und schauen nach Martha's Vineyard, wo ein früherer Präsident eines seiner Villen hingehauen hat und der auch einen Deal mit Netflix hat und so. Und dann findet man, so what?
Aber also, die haben dann gewartet, bis sie aus
dem... Die haben gewartet, haben sich vorher mächtig beklagt, dass sie pleite waren. Und das andere ist, dass die Amerikaner eine Nähe zwischen Geld und Politik ohnehin mit einer Geduld und einer gewissen Gleichgültigkeit ertragen, die ich persönlich auch nicht verstehen kann, weil sie eben nicht nur die Präsidentschaft betrifft, sie betrifft auch die Legislative. Oft kann man das Abstimmungsverhalten von Repräsentanten und Senatoren nachvollziehen anhand der Gruppierungen, die ihnen Geld geben. Beispielsweise, dass Mitch McConnell jahrelang eine der wichtigsten Senatoren der Republikaner dermaßen sich für die Ukraine einsetzt, hat nicht nur mit seinen außenpolitischen Überzeugungen zu tun, sondern auch mit seinen Verbindungen zu ukrainisch-amerikanischen Wählergruppierungen, die wahrscheinlich auch Geld bezahlt haben. Und solche Dinge... Das ist das andere. Man ist sich diese Verquickung von Geld und Macht gewohnt.
Aber
und man sagt auch, who cares? Wenn er liefert, who cares? Dann darf er auch was mitnehmen. Und ich glaube, das ist letztlich dann der Hauptgrund, dass viele sagen, ist uns egal. Da schauen wir weg, aber wo wir nicht wegschauen, ist beim Kontoauszug am Ende des Monats.
Das wird dann eine längere Liste der Kollateralschäden, die hier vielleicht zu verbuchen sind.
Ja, aber ich meine, das ist ohnehin so ein Problem, dass die Amerikaner dann, und das finde ich etwas, das schon sehr bezeichnend ist für diese politische Kultur, man schließt sehr schnell ab. Mit jeder Präsidentschaft wird abgeschlossen und man nimmt sehr wenige Learnings jeweils mit. Vor allem auch von nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch im politischen System drin, dass man oft nicht begreift, eigentlich ist man in einem ständig wiederholten Spiel, weswegen man besonders gut auf die Regeln achten müsste, aber man schaut auf die nächsten Wahlen, trickst ein bisschen und geht weiter. Und wundert sich dann, dass die andere Seite auch trickst und da vielleicht auch ein bisschen bohrt und vielleicht auch das eine oder andere in Frage stellt, aber... Man schaut nur auf den kurzfristigen Gewinn. Das ist ein Grundproblem. Kommt mir allerdings in der europäischen Politik manchmal auch unter.
Jetzt hast du vorher beim Punkt Grönland gesagt, das kanadische Militär allein ist vielleicht einfach ein bisschen zu schwach. Der Economist hat neulich in einem Leitartikel gesagt, Kanada und die EU sollten sich eigentlich zusammentun, oder? Das wäre so die Zukunft der Transatlantik. Da sollen doch die USA mit ihren Bibeln und Gewehren weitermachen und Kanada und EU könnten Kanadeu, oder? So.
Also ich meine, im Handel kann man das sicher hinbringen, aber das Problem ist, die EU einigt sich ja auf sonst nichts. Also von daher, das dann auch noch mit Kanada verbunden. Ich glaube, es wäre viel netter, wenn sich unsere europäische Nachbarschaft zuerst einmal in sich einigen würde. Weil das ist ja in der jetzigen Situation das Hauptproblem, dass wir ein relativ führungsloses Europa haben und auch ein Europa, das keinen Führungsanspruch haben kann. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren war Leonard Reed hier am AHA-Festival, der ein Buch geschrieben hat, dass das 21. Jahrhundert das europäische Jahrhundert ist. Und in seinem Nachfolgebuch hat er dann geschrieben, Europa sei eine regulatorische Supermacht. Das interessiert leider niemanden, der eine echte Supermacht ist, weil da geht es um Hard Power. Und regulatorische Supermacht hat... im besten Fall Soft Power. Und damit ist im Moment in der jetzigen Situation kein Blumentopf zu gewinnen. Und wir möchten eigentlich statt einem Blumentopf eine gesicherte Ukraine unter anderem.
Ganz kurz zum Schluss, Prognose für die Transatlantik für die nächsten 4 Jahre. Wie geht das weiter? Wo stehen wir in 4 Jahren? USA, Europa? Nicht EU, Europa,
aha, der Kontinent. Aha. Ich habe letztens einen sehr schönen Satz gelesen von Karl Rove bezüglich der Aussichten von 4 Jahren Trump. Der war ja Stratege für die Republikaner lange, der Entdecker von George W. Und der meinte als Schlusssatz zu seiner Prognose, buckle up, buttercup. It's gonna be a wild ride. Ich glaube, das könnte so die treffendste Prognose sein. Zumal Europa im Moment einfach an einer sehr schlechten Stelle steht, wo wir auch nicht sagen können, wo es hingeht. Also wir wissen ja noch nicht einmal, welche Art der Regierung unser Nachbarland haben wird. Beide Nachbarländer, also die deutschsprachigen, haben ein Regierungsbildungsproblem. Und dann zu prophezeien, wo Europa und die USA gemeinsam in 4 Jahren stehen, finde ich ein bisschen schwierig. Was ich mich traue zu sagen, ist, dass Donald Trump die Ukraine nicht einfach fallen lassen wird, weil wenn er etwas mag, dann ist es winning. Und wenn er die Ukraine fallen lässt, dann gewinnt nur einer. Und das ist nicht derjenige, der sich morgens die Haare schön föhnt. Von daher glaube ich, das können wir soweit prophezeien. Wir werden auch noch eine NATO sehen. Wir werden einen höheren Anteil der Militärausgaben in allen europäischen Staaten sehen. Aber ob uns das dann in sicherere Gefilde bringt, mag ich zu bezweifeln, weil Europa einfach schlicht nicht mehr die gleiche Wichtigkeit hat für Amerika wie früher. Wir sind ein schönes Freilichtmuseum. Wir sind Werte und auch aufgrund der Heritage der Amerikaner miteinander verbunden. Aber we have no power.
Das ist doch eine schöne Herausforderung für uns Europäer, zu zeigen, dass wir vielleicht doch mehr sind. Ich durfte ganz viele Fragen stellen. Das ist nicht so üblich, glaube ich, am AHA-Festival. Aber zum Schluss würde ich gerne öffnen. Wenn jemand eine dringende Frage hat, dann kann man die an Claudia Brühwiler stellen. Bedingung ganz kurz. Es muss eine Frage sein und kein Kommentar. Und so kurz wie möglich, damit wir durchkommen mit der Zeit. Wer möchte was fragen? Vielleicht einfach aufstehen und laut sprechen.
Hier drin ist die Luft ausgegangen, glaube ich. Das ist das Problem.
Ah, eine Frage. Die Freilassung der Proud Boys.
Das ist eines der Punkte, wo das konservative Amerika ähnlich tickt wie das Liberale, dass das abgelehnt wird. Also es gibt sehr wenig positive Stimmen zu diesem Entscheid. Manche sagen, okay, Joe Biden hat nicht gerade gut vorgelegt bezüglich der Nutzung der Begnadigung. Und das muss man ihm auch, also ich verstehe es auf der menschlichen Ebene völlig, aber da hat er sich selbst als Präsident geschadet. Aber nein, das wird in der Tat auch von konservativen Amerikanern abgelehnt. Und das Lustigste, was ich gelesen habe, ist, dass eine der Frauen, die begnadigt wurde, auch fand, eigentlich sollte ich nicht begnadigt werden. und ich glaube, das wird sich auch noch rächen, weil da wurden Männer begnadigt und eben auch Frauen, die gegenüber Polizisten gewalttätig wurden. Und wenn man so im roten Amerika unterwegs ist, dann wird man sehen, welchen Stellenwert eigentlich diese First Responders haben. Also das ist schon sehr eindrücklich, wie bei Anlässen allen First Responders der Polizei, der Feuerwehr, Sanitär und so weiter gedankt wird, wie es Flaggen gibt, um diese zu ehren und so weiter. Deswegen ist Black Lives Matter für viele Amerikaner auch ein rotes Tuch. Und deswegen wird es stark abgelehnt. Viele sind der Meinung, einige der Verurteilungen von jenen, die nicht gewalttätig waren und die einfach als Mitläufer da reingestürmt sind und dann einfach sich wie Rotzlöffel aufgeführt haben, waren zu hart. Die waren ja auch hart, um abzuschrecken, um klar zu signalisieren, dass das nicht toleriert wird. Aber dass man Gewalttäter begnadigt, so schnell auch, am Anfang der Präsidentschaft gleich, das kommt sehr schlecht an und hat so in dieser Manosphere, die du genannt hast, da hat das schon Fans, aber das ist keine Mehrheit.
Noch eine kurze Frage.
Der Plan sitzt neben ihm und heißt J.D. Vance. Also das ist das finde ich ist so der beste Beleg dafür, dass er wohl keine weitere Amtszeit anstrebt. Also erstens, dass er eine Legacy will, also er will eine Hinterlassenschaft. Und deswegen hat er sich einen Vizepräsidenten ausgesucht, der sowas Sohnhaftes hat. Also der seine politische Karriere Trumps Unterstützung verdankt, der durch Trump auch irgendwo seine politische Ausrichtung verändert hat, der wirklich so eine Art, ich will nicht sagen Ziehsohn, das wäre das Falsche, das ist nicht die Art von Beziehung, aber der quasi, he can carry the torch on, also er kann dann im gleichen Fahrwasser weitermachen, wird nicht die gleiche Strahlkraft, wird nie das gleiche Charisma haben, aber er ist so quasi der ideale Nachfolger, nicht larger than life, das ist Trump selber, das will er auch nicht neben sich haben, aber jemand, der das glaubwürdig weiter vertreten kann. Der wird dann natürlich herausgefordert in 4 Jahren, das ist klar, aber das wäre aus Trumpscher Sicht die ideale Fortsetzung. Und wer den Wahlkampf beobachtet hat, der hat auch feststellen müssen, dass er ihm sehr viel mehr Raum gegeben hat als Mike Pence. Und er auch an dieser Aufgabe im Wahlkampf wahnsinnig gewachsen ist. Also viele deutschsprachige Medien haben sich ja mit dem Label, das ihm Walz gegeben hat, von wegen they are both weird. Und dann hat man sich ein bisschen drauf versteift, dass er diese Katzengeschichte, also diese Haustiere, die da gegrillt werden, in die Welt gesetzt hat und er ein paar blöde Sprüche gemacht hat und so weiter. Aber die Amerikaner, die den Wahlkampf verfolgt haben, haben einen Mann gesehen, der sehr stark gewachsen ist. Also ich bin kein Fan von Joe Rogan, aber es lohnt sich, diese 3-stündigen Interviews mit beiden zu schauen, weil das ist schon erstaunlich, welchen Grad von Introspektion man auch erlebt hat von Vance und wie der wirklich 3 Stunden lang äußerst eloquent da am Ball bleiben kann. Auch mit der New York Times hat er sehr gute Interviews geführt, harte Interviews und mit der CNN zahlreiche harte Interviews. Also der Mann ist zwar noch sehr jung für politische Begriffe in den USA, aber der hat das Zeug dazu, dass er nach oben kommt, zumal er auch die perfekte Story hat, vom Kind einer Drogenabhängigen ins Weiße Haus. Da sagen dann alle Amerikaner, der amerikanische Traum wird für tot erklärt und da steht er doch. Da hat er gerade den Eid geleistet.
Tipptopp, 17.45 Uhr. Wir machen eine Punktlandung. Ich bedanke mich vielmals bei Claudia und bei Ihnen allen.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.